Sprich, wir haben in vielen Bereichen Themen, wo man sagt, es wird mehr an Regulierungen geben, das am Ende des Tages auch eine Zentralisierung fördert. Ob man das möchte oder nicht, das ist eine politische Frage, auf die ich hier jetzt in dem Fall nicht eingehen möchte. Aber es ist ein klarer Weg zu sagen, es gibt ein Mehr an Themen, um uns in Europa noch einheitlicher, Stichwort Single Rulebook, zusammenzubringen.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Philipp Born. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Hallo, Philipp Born, ich bin Geschäftsführer der Bitpanda GmbH, dort zuständig für regulatorische Themen, Marktfolgethemen und Public Affairs. Und ich bin seit 7 Jahren schon bei Bitpanda und freue mich sehr, bei diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
Jetzt, wir haben kurz im Vorgespräch jetzt auch gesprochen, ja. Wann war denn so der erste Berührungspunkt mit der Zahlungsindustrie?
Der erste Berührungspunkt mit der Zahlungsindustrie war für mich schon in meinem Vorgängerjob in der Wirtschaftskammer Österreich, weil dort habe ich unter anderem die BSD in Europa mitverhandelt. Ich durfte da die Interessen der österreichischen Zahlungsinstitute vertreten, was sehr, sehr spannend war. Da gab es ja die ersten Themen, wie baut man diese Unternehmen auf, was sind die Regularien, Secured Transfers waren ein Thema und SCA war natürlich ein Thema. So, das war mein erster Punkt, wo ich mit der Zahlungsindustrie zusammengearbeitet habe und dann auf der Interessensvertretungsebene in Europa.
Wann war denn das circa?
Ich war Geschäftsführer in den Jahren, das ist jetzt schon lange her, schon fast 20 Jahre, bis vor 7 Jahren, wie ich zu Bitpanda gekommen bin.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du BSD angeschnitten hast, ja, wie war denn das früher? Also ich meine, wir haben ja alle Regularien in den Banken gehabt und auch die Zahlungsdienstleister, aber das war ja damals schon ein ganz ein neuer Schritt, ja, wo ja viele sehr viel auch ändern mussten, ja, und mitwirken durften und dann auch umsetzen mussten. Wie hast du das damals empfunden?
Sehr spannend, weil am Ende des Tages ging es um 2 Elemente. Zum einen diese große Öffnung auf neue Player. Wir haben ja damals im Großen und Ganzen sehr viel gehabt, die nur die Banken abgedeckt haben. Sprich, da waren Zahlungsdienstleistungen ein bisschen unterschiedlich. In einen Ländern gab es noch mehr wirkliche Zahlungsdienstleister, in anderen Ländern wurde das eigentlich dominierend nur von Banken gemacht und plötzlich kommt der europäische Regulierungsgeber und sagt, hier gibt es eine neue Konzessionsform und die darf von Zahlungsdienstleistungen bis zu E-Geld direkt außerhalb des Bankenuniversums. Und ich erinnere mich an die vielen Diskussionen, auch mit den verschiedenen Stakeholdern, die gemeint haben, wozu brauchen wir das überhaupt? Das gibt es ja schon alles. Und warum gibt es diese kleinen Unternehmen, die da hineinkommen und das frei machen dürfen? Bis zu vielen, die auch schon auch von der Glasindustrie gesehen haben, ja, damit könnte ich ja plötzlich eine neue Zahlungsvariante kreieren. Damit könnte ich innovative Ideen aufbauen. Und wir haben in den letzten Jahren ja durchaus auch viel gesehen, was sich da getan hat an neuen Möglichkeiten, wenn nicht nur sehr große bestehende Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells das machen dürfen, sondern europaweit in einem Markt mit einer Lizenz tatsächlich auch kleinere Unternehmen neue Ideen umsetzen.
Hast du das damals eigentlich wieder mit den Vertretern der Banken gesprochen hast und der anderen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind? Was war denn damals aus deiner Sicht, aus persönlicher Einschätzung, deren, ich sage jetzt einmal, Motivation, ja, dass sie das umsetzen? War das rein, dass sie am Markt weiter bestehen können oder war es wirklich, wie du gesagt hast, dieses Thema, man kann hier sich auch neue Märkte schaffen, man hat hier auch die Möglichkeit, vielleicht auch neue Einnahmequellen zu generieren. Wie würdest denn du das einschätzen jetzt rückblickend?
Also da hat man wirklich gesehen, wie unterschiedlich jedes Unternehmen ist. Mhm. Ja. Wir haben einige gehabt, die gesagt haben, okay, das ist jetzt halt die Anforderung, so muss das vorgehen. Dann gab es einige, die gesagt haben, okay, insbesondere Sicherheitsanforderungen, eine große Herausforderung für alle. Aber ja, wir gehen da durchaus hinein damit. Und dann gab es einige, die wirklich gesagt haben, ja, das ist eine Innovation. die uns wirklich etwas bringt und mit der wir wirklich in der Zukunft auch etwas aufbauen können. Und die haben dann teilweise auch kleinere Unternehmen nebenbei gegründet oder haben die supported. Und dann gab es auch viele neue Player, die gesagt haben, hey, mit dieser Regulierung könnte ich ja etwas Neues aufbauen. Also ich würde nicht sagen, dass es einen einzigen Trend gegeben hat. Sicherlich in der traditionellen Industrie ist regelmäßig eher auch dieses schon wieder eine Regulierung zu umsetzen gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, das waren ja auch die Zeiten, wo viele andere Regulierungen wie in der Finanzwirtschaft laufend zu tragen gekommen sind. Und dann gibt es noch etwas, auf das man aufsetzen muss, während andere, die sich mehr auf den Zahlungsdienstesektor nur fokussiert haben, durchaus bereit waren.
Und dann bist du ja einen Schritt gegangen, wie ich das am Wochenende recherchiert habe, der mich sehr fasziniert hat. Also du warst ja damals der Geschäftsführer des Fachverbands und bist dann eigentlich zu Bitpanda gegangen. Das muss ja damals noch, das war ein sehr junges Unternehmen. Ja? Was war denn deine Motivation, dass du dann zu Bitpanda gegangen bist? Ein ganz anderes Thema, oder?
Korrekt. Man muss jetzt da vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich war 11 Jahre in der Wirtschaftskammer. Ich bin dort der jüngste Geschäftsführer gewesen von einem Fachverband, den sie ernommen haben. Und nach 11 Jahren, war ich 35, habe ich gesagt, naja, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und natürlich Wirtschaftskammer bleiben wäre eine Option gewesen, aber dann habe ich auch für mich gesagt, so spannend das ist. Und ich muss sagen, die Tätigkeit in der Wirtschaftskammer ist sehr erfüllend, sehr spannend. Ich habe viele Dinge umsetzen und aufbauen können. Man hat immer mit den verschiedensten Industrien einen tollen Dialog haben können. Aber ich war dann zu jung zu sagen, ich mache nur das. Und in dieser Phase sind dann die Gründer von Bitpanda, hatte ich kennengelernt. Die hatte ich schon in den Jahren davor auch aufgrund dieser Funktion immer wieder beraten zu unterschiedlichen Themen. Und irgendwann haben sie dann gefragt, was müssten wir denn tun, um dass du zu uns kommst. Und da war dann einfach die Überlegung, ja, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für mich. Und das ist eine spannende neue Herausforderung, eine neue Industrie. Und für mich war auch sehr spannend, weil ich gesehen habe, eine neue Industrie, die zu diesem Zeitpunkt regulatorisch wirklich noch in der Schwebe war. Und das hat mich ein wenig zurückerinnert auch an die Zeiten in der Industrie, die ich davor gehabt habe, die ja auch manchmal noch nicht so klar war, wo die hingehen. Und habe gesehen, ja, es könnte es mir auch wieder gelingen, eine Brücke zu bauen zwischen einer aufstrebenden, neuen, unregulierten Welt zu den regulierten Welten.
Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Bitpanda und Regulierungen auch in der Vergangenheit auseinandergesetzt hat, ihr wart immer extrem gut aufgestellt. Also ich sage ja, diese Brücke, die du jetzt beschrieben hast, die war ja vorhanden. Jetzt muss ich mir aber vorstellen, du bist damals dorthin gekommen, du hast es eh auch selbst gesagt, ja, war gerade an den Anfängen, was das Regulieren betrifft. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ein junges, dynamisches Unternehmen und jetzt regulieren, das ist in sich ja, glaube ich, ein Widerspruch ein bisschen. Ne? Wie schafft man das?
Zum einen, und das muss man schon sagen, durch die Voraussicht von den Gründern, die mich ja geholt haben deswegen. Und das vielleicht ein bisschen so, wie war das? Wir haben damals, glaube ich, laufend neue Büros gebraucht, weil das Unternehmen gewachsen war, ist ständig und man noch keinen großen Unternehmenssitz hatte. Da war noch wirklich eine Start-up-Phase, die hier als junges Unternehmen viele gesagt haben, okay, wie kann ich dieses und jenes erreichen? Und dann komme ich hinein und sage, okay, wie können wir das weiter aufbauen? Und da sehr schnell gewesen, wir bauen einen Zahlungsdienstleister auf, weil das eine Lizenz ist, die tatsächlich auch im Kryptounternehmen und Krypto-Universum hilft, die Ein- und Auszahlungen zu steuern. Und auf der anderen Seite, weil wir einfach früh diesen Fußabdruck und diese Kommunikation mit der Aufsicht haben wollten und hier in dieser direkten formellen Kommunikation. Und dann bin ich durch die verschiedenen Abteilungen gegangen und habe ich gesehen, in einigen Prozessen war man schon sehr früh dran, auch in der Geldwäscheprävention frühzeitige KYC-Prozesse aufzusetzen. Und bei anderen Themen ging es eigentlich mehr, wie zum Beispiel IT-Security und IT-Systeme, mehr darum, wie man das tatsächlich reportet, weil an sich das Unternehmen hat das ja ernst genommen. Sprich, da war einfach dieser Brückenschlag von einer Art, wie man etwas beschreibt und diskutiert und dokumentiert, zu einer, die halt mit dem Aufseher auch besser teilbar ist. Und diese Geschichte hat sich eigentlich in den letzten Jahren immer durchgezogen, zu sagen, wie kann ich etwas, was wir gut machen, auch tatsächlich so dokumentieren, dass es auch das Gegenüber versteht, dass das ein positiver Effekt ist.
Jetzt hast du vorher gesagt, die haben die Voraussicht gehabt. Ja, und ich glaube, wenn man sich den Markt ansieht und auch andere Firmen, die auch damals schon am Markt tätig waren, habt ihr es ja geschafft, dass ihr etwas, was damals ja immer mit den Bitcoins und dem Darknet in Verbindung gebracht worden ist, ja wirklich eigentlich in die Masse zu bekommen, also zu skalieren. Jetzt nehmen wir uns mal mit, was waren denn so die täglichen Herausforderungen oder sind die täglichen Herausforderungen bei euch?
Die täglichen Herausforderungen sind, ich glaube, da würde ich einen Schritt zurückgehen. Wenn wir diese Themen aufbauen, muss ich natürlich zwei Dinge haben. Das eine ist, ich will trotzdem, dass Kunden eine einfache Möglichkeit haben, das zu nutzen. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was bei Bitbanda immer von Anfang an die Gründungsidee war. Ich möchte gerne den Menschen die Möglichkeit haben, Bitcoin kaufen und verkaufen zu können, ohne Druck, aber auf einer sicheren Art in dem Sinne, dass Transfer sicher funktioniert, dass man klar ist und einfach dorthin kommt. Und das, was wir laufend bei Bitbanda machen, ist jeden Prozess, jedes Regularium so anzusehen und neu zu beleuchten, dass ich einen Prozess finde, der regulatorisch korrekt ist, aber so einfach wie möglich dem Kunden und so schnell wie möglich den Kunden dorthin bringt. Und das ist etwas, das uns bis heute begleitet. Das ist Neuansehen von Regulatoren. Das eine tut man mit cleveren, intelligenten technischen Lösungen. Auf der anderen Seite geht man her und nimmt gute Partner mit ins Boot, holt sich gute Kollegen, Mitarbeiter, die offen sind dafür zu sagen, da gibt es ein Regulatorium. Ja, so machen das viele bisher. Aber ist das wirklich der beste Weg, das zu machen und der kundenfreundlichste Weg, das zu machen? Und diese Frage muss man sich einfach laufend stellen, weil nur so bekomme ich dann tatsächlich eine gesamte Abwicklungsstrecke vom Kunden, die optimiert ist und wo ich nicht zu viele Kompromisse mache. Weil jeder Kompromiss bei uns müssten Millionen von Kunden dann tatsächlich anders machen und dann verliert man eine gewisse Menge an Prozent an Kunden, die irgendwo in den Prozess aussteigen. Daher dieser Druck, dieser Self-Drive, das zu perfektionieren, ist etwas, was Bitbanda auch ausmacht.
Jetzt habt ihr, und das kann ich mir noch sehr gut erinnern, weil ich selbst Bitbanda-Kunde bin, ihr habt ja auch diese Kombination gefunden zwischen dem klassischen Zahlungsverkehr und zum Beispiel jetzt also in den Kryptowährungen und der Karte, also damals einer Kreditkarte, da waren ja alle sehr, sehr stolz, wenn man sowas gehabt hat von Bitbanda, ja, weil da auch wieder eine Brücke geschlagen worden ist, um mit deinen Worten zu sagen. Aber wenn man sich mit der Kreditkartenwelt auseinandersetzt, weiß man, dass das auch sehr reguliert ist. Ja. Was waren denn damals die Beweggründe dahinter? Außer jetzt marketingtechnisch, dass wir uns alle gefreut haben, dass wir jetzt eine Karte in der Hand haben. Aber ich denke schon, dass es auch ein bisschen so, dass man was in der Hand, was Haptisches ist, oder?
Absolut. Ganz am Anfang von dem war einfach die Frage, wie kann ich die Strecke von ich kaufe ein Investment, bei uns sind es jetzt überhaupt zu dieser Zeitpunkt hauptsächlich eben Krypto-Investments gehabt, zu ich verwerte das und kaufe ein Gut dazu sein. Was kann da der schnellste Weg sein? Und da sind wir dann drauf gekommen, ich könnte entweder versuchen, selbst ein Zahlungssystem aufzubauen, aber das ist nicht unsere USP, oder ich nutze ein Kartensystem und erlaube so, diese Brücke zu bauen. Es war ein langer Prozess, wo wir versucht haben, was sind die besten Möglichkeiten. Dann am Ende die Visa-Debitkarte war einfach der ideale Weg, dass wir sagen, wir haben ein Partnerunternehmen, mit diesem Partnerunternehmen, das diese Karte herausgibt, bauen wir eine Schnittstelle, wo es mir mit Knopfdruck möglich ist zu entscheiden, welches Asset ich an der Bezahlung habe. Voraussetzung war aber auch die starke Infrastruktur, die wir schon immer bei Bitbanda hatten, mit der ich 24/7 tatsächlich Transaktionen zuverlässig absetzen kann und umsetzen kann, weil sonst würde das ja mit der Karte nicht funktionieren, eine hohe Availability, ein bereits sehr klarer Wille zu einem guten regulierten Auftreten, damit wir alle Partner davon überzeugen konnten, dass das so funktionieren kann. Und wie das herausgekommen sind, waren wir auch alle sehr stolz, die mitgewirkt haben, diesen Workflow zu kreieren und damit diese physische Manifest von einer Bitcoin-Ausgabe ermöglichen zu können.
Jetzt war aber nicht, also das ist ja nur ein Beispiel, was mir jetzt auf der Konsumentenseite einfällt. Jetzt habt ihr aber auch, du hast es ja auch schon kurz angeschnitten, Partner, Technologie. Ihr habt es ja auch geschafft, dass ihr eure Technologie eigentlich anderen, unter Anführungszeichen, Banken zur Verfügung stellt, im White Label, was ja auch mit Sicherheit eine Herausforderung ist, oder? In dem Zusammenhang, gerade aus der Regularik heraus, oder? Ich weiß ja, dass ihr verkauft ja nicht nur die Technologie, sondern ihr verkauft ja auch Know-how dazu. Nimm uns da ein bisschen mit vielleicht auch.
Ganz entspannendes BTS-Projekt, White-Label-Projekt, in Österreich natürlich der größte Partner, Raiffeisen Landesbank. Wie kommen wir dazu? Und ein paar Jahre bevor es zu diesem Projekt kam, sind die Gründer und wir sind schon auf die Idee gekommen zu sagen, naja, wie wäre es, wenn wir unsere Infrastruktur auch als ein Produkt sehen? Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, die manches erlaubt. Die zum einen erlaubt, dass wir Krypto-Kauf und Verkauf produzieren, sehr einfach, die eine sichere Abwicklung hat. Wir haben damals auch schon eine Registrierung bei der FMA gehabt. Wir haben schon eine Konzessionen gehabt. Sprich, wir hatten dieses Setup. Und wir sind dann draufgekommen, dass immer wieder mehrere Banken schon durchaus Interesse haben, dieses Anlagegruppe, diese Asset-Gruppe ihren Kunden auch zur Verfügung zu stellen zu haben. Jedoch dort fehlt natürlich das Know-how, wie mache ich ein Custody-Setup? Wie mache ich Transaktionen sicher? Wie mache ich Überprüfungen, Geldwäsche-Überprüfungen auf einer großen skalierbaren Weg? Und dann sind wir drauf gekommen, naja, das könnten wir ja verbinden und haben mit angefangen, dieses Thema vorzustellen. Und was uns da wieder geholfen hat, war die Tatsache, dass wir Regulierungen gesucht haben, dass wir Konzessionen gesucht haben. Weil das ist das, was natürlich dann diesen Anbietern natürlich besonders wichtig war, ist ein gutes Compliance-Setup. Ein Setup, wo die wissen, okay, das ist von einer FMA schon abgenommen worden, weil sonst, wenn man mit großen Banken spricht, fällt man dann irgendwann, kommt durch die Business-Seite vielleicht noch drüber, aber spätestens, wenn es um die Compliance-Seite geht und die sagt, naja, das ist ein Risiko, das wir nicht nehmen wollen und nicht nehmen können, dann fällt man durch. Und wir sind dann eher auf der Ebene inzwischen, wo man sagt, wow, ihr seid gerade auf diesen Punkten, obwohl ihr keine Bank seid, eigentlich top bis wirklich ein Vorreiter, weil wir Prozesse optimiert haben, weil wir ein großartige Teams aufgebaut haben in den verschiedenen Abteilungen und so Unternehmen davon überzeugen konnten. Ein Beispiel, auf das wir dann natürlich besonders stolz sind, ist natürlich auch unsere Kooperation mit der Deutschen Bank, ja, wo wir die ersten Kryptoanbieter sind, für die auch Zahlungsströme machen. Und das ist auch Teil von dem Ergebnis einer Regulierungs-First-Strategy.
Auch bei Number 26 drin, da bin ich auch Kunde. Ne? Die habt ihr dort, ich darf das deshalb auch sagen, wir haben jetzt da vor kurzem einen OMR-Podcast gehört, wo ich glaube, einer der Geschäftsführer, der Valentin, das auch nochmal hervorgehoben hat. Ja? Wir kümmern uns um das Bankgeschäft und arbeiten zum Beispiel mit Bitpanda zusammen, was das Thema betrifft, dieser Kryptowährungen, ja? Was ich sehr, sehr spannend gefunden habe. Und du hast auch vorher die Raiffeisen angeschnitten. Ja? Ich glaube, für mich war ganz spannend, wie ich das gelesen habe. Und wirklich tiefster Respekt auch gegenüber der Raiffeisen, also das war ja Wien, Niederösterreich, ne?
Korrekt,
ja. Dass die das gemacht haben. Weil ich kann mich nur erinnern, früher hat es immer so geheißen, naja, das muss man schauen, das alles sehr, aber die waren da sehr progressiv, oder? In dem Kontext, dass sie das mit euch umsetzen.
Das war eine großartige Zusammenarbeit. Ich glaube, was sich gezeigt hat, wenn zwei Unternehmen in eine Richtung gehen wollen und etwas wirklich bewegen wollen, dann ist das möglich. Insbesondere, wenn natürlich von beiden Seiten einfach viel Hausarbeit schon gemacht worden sind. Also wenn, so wie wir es in dieser Kooperation gesehen haben, wir haben starke Prozesse schon aufgebaut, genauso wie die Raiffeisen ein umfassendes Setup gesetzt hat und man muss diese Dinge nur verbinden und ist open-minded dafür, dann geht wirklich ein Ruck durch die Unternehmen und ein positiver Ruck in dem Sinne, wir können wirklich etwas vorwärts bewegen. War eine tolle Sache. Mit N26 ganz ähnlich. Dort ist natürlich der Mindset eher natürlich da, weil dort vielmehr auch natürlich dieses Fintech im Vordergrund steht. Aber wir haben ja auch eine Kooperation mit der LBBW jetzt, was auch wieder eine große klassische deutsche Bank ist. Also da ist schon ein Mix und es hängt immer davon ab, wo muss man das Gegenüber tatsächlich abholen, um zu dem gleichen gemeinsamen Augenlevel zu kommen.
Jetzt muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich es nämlich gelesen habe, ihr seid jetzt ja auch in England, also UK, ne? Das fängt ja gerade an. Ne? Das ist ja regulatorisch, also nicht in der EU, ja, also durch den Brexit, ist ja auch sehr spannend, oder? Gerade für dich, wenn man sagt, so regulatorisch, die ganzen Anforderungen, schon Herausforderungen, oder?
Es ist ganz toll, weil die sind gerade erst beim Aufbau von einer Mika. Das heißt, die haben ein Registrierungssystem, das ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir hatten vor der Mika. Und die sind gerade in der Development von einem tatsächlichen Nachfolgersystem, das wirklich ein Konzessionssystem ist. Dementsprechend sind wir auch jetzt häufiger dort und versuchen dort auch unsere Erfahrungen einzubringen mit was hat gut in der Mika funktioniert, was sind vielleicht Dinge, die man nicht so direkt übernehmen muss, wo kann man in der Geschwindigkeit, wo kann man lernen, um dorthin zu kommen. Ja, ist einer der vielen sehr spannenden Themen, die wir bei Bitland haben.
Jetzt hast du Mika angeschnitten, für mich war das ganz spannend. Ich kann mich nur erinnern, damals, wie das, du hast gesagt, vorher und Mika, ja, früher war das länderspezifisch. Ja, also da hast du meine Lizenz gebeten, ihr wart ja die Ersten meines Wissens, aber verbessere ich mich, die eigentlich sofort die Anforderungen für Mika erfüllt haben, oder?
Wir haben schon vielleicht einen Schritt zurück. Es gab eine europäische Grundlage in der Geldwäscheprävention, die Ländern ermöglicht hat, Registrierungen zu haben. Da waren wir die, die bei weitem die meisten Registrierungen in Europa hatten. Und wir hatten insbesondere auch eine KWG-Lizenz in Deutschland schon ein paar Jahre. Sprich, dort ist das eine Bank Lizenz bereits jetzt und damit war über diese Banklizenz klar, dass wir bereits sehr hohe Anforderungen erfüllen und da kein relevantes Delta zur Mika besteht, sondern in Wahrheit gibt es dort eigentlich noch immer einige Zusatzanforderungen und waren damit auch die Ersten, die jetzt sagen konnten, wir haben da schon diese Voraussetzungen so erfüllt und die BaFin hat uns dann auch dankenswerterweise auch sehr rasch diese Konzession auch in Deutschland gegeben.
Aber was für mich total spannend war damals oder auch heute noch, wie ihr das schafft, und das, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist für mich so ein bisschen so diese, dass auf der einen Seite hast du die Technik, ja, die ja wirklich, also wie du auch richtigerweise auch schon ausgeführt hast, aufgrund der Projekte ja sehr, sehr innovativ ist. Und auf der anderen Seite, aber und der Konsument steht im Mittelpunkt auf der einen Seite, dass er wirklich einfach und sicher seine Transaktionen durchführen kann. Und auf der anderen Seite habt ihr eigentlich die Regularien. Und jeder, der sich in dem Bereich Zahlungsverkehr bewegt, der weiß, manchmal können Regularien auch einen einfachen, sicheren Zahlungsablauf auch behindern. Ja? Und das habt ihr geschafft. Und mich würde nur interessieren, wie habt ihr das geschafft? Ich meine, unabhängig davon, dass ihr ein großes Know-how habt, was das Thema betrifft, aber trotzdem, wie du sagst, man muss immer wieder Lösungen finden. Ja? Wie können wir uns das vorstellen? Sitzt du da und auf deinem Schreibtisch und denkst da, dieses und jenes könnte man so und so aufsetzen? Geht sie das im Team dann durch oder nimm uns da vielleicht ein bisschen mit?
Detailarbeit von wirklich großartigen Teams. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, wir haben von Projektteams, von Compliance-Teams laufend hochqualifizierte Personen, die sich wirklich Workstreams ansehen und sagen, das ist die regulatorische Anforderung, so kann ich den bauen. Und dann gehen wir immer und immer wieder drüber und sagen, wie kann ich das vielleicht noch simplifizieren? Wie kann ich das formulieren, dass es noch immer klar ist, aber vielleicht kürzer, lesbarer ist? Wie kann ich diesen Schritt so setzen, dass es mehr Sinn macht, einfacher ist? Und das ist wirklich ein Ping-Pong-Spiel häufig zwischen den verschiedenen Abteilungen für jeden Schritt. Das heißt, die Slides oder die verschiedenen Screens, die man bei uns sieht, da gibt es wirklich viel Know-how und Understanding zwischen der wird geplant, bis der ausgerollt wird, damit der eben allen Anforderungen erfüllt. Und das ist nicht nur, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass in der Vergangenheit in der Finanzbranche zu oft das Thema war, da wird nur die Regulierungsverantwortung oder die Regulierung gesehen und nicht die Usability beim Kunden. Und bei uns wird das genau auf beides überprüft und dann kommt man halt immer und immer wieder mit neuen Vorschlägen von beiden Seiten zu sagen, naja, was ist, wenn ich es so mache? Funktioniert das trotzdem? Ja? Und dadurch komme ich zu einem Ergebnis, wo wir jetzt, glaube ich, durchaus simple Prozesse haben und einen schnellen Weg der Weitergabe.
Ja, das machen ja andere auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die anderen es nicht auch versuchen. Ja? Aber ihr habt es ja geschafft, nicht nur, dass ihr es umgesetzt habt, sondern auch sehr schnell umzusetzen. Ja? Kannst du uns da vielleicht mitnehmen, woher kommen denn eure Talente? Das sind ja sicher Spezialisten, die das mit euch, also die bei euch arbeiten. Ja, sind das Österreicher oder kommen die von überall her? Wie können wir uns das vorstellen vom Staff her? Wie ist das bei euch aufgestellt?
Wir sind glücklicherweise ein sehr internationales Team. Das haben wir dadurch auch erreicht, dass man ab einer gewissen Größe die Möglichkeit hat. Zum einen haben wir viele Leute nach Wien geholt, zum anderen haben wir ja auch Hubs in verschiedenen anderen Ländern, um genau dieses Know-how zu bündeln. Wir haben uns immer von vornherein bemüht zu sagen, wir haben Policies, die dazu führen, dass wir Mitarbeiter auch tatsächlich anlocken und die Interessen haben. Wien ist natürlich auch eine schöne und lebenswerte Stadt, das hilft. Sprich, wirklich das Sammeln von Talenten und das Eingehen auf diese, aber auch dann wirklich zu sagen, ja, viele schauen sich Prozesse an, das sehe ich, aber da gibt es, glaube ich, manchmal auch ein Machtgefälle, wo man sagt, naja, oder einen Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt bringe ich das hinaus. Und ich glaube, was hier und direkt von den Eigentümern über das Leadership zu allen herunterkommt, die wirklich dieser Drive, da geht da noch was. Können wir etwas weiterbringen?
Also ich finde es sehr, sehr spannend. Wenn jetzt ein junge Zuhörerin oder Zuhörer oder natürlich auch Ältere sagen, das wäre total spannend, das würde ich mal gerne mal, da würde ich ein Teil davon sein. Was müssen die machen, um Teil davon zu werden?
Auf unserer Homepage nach offenen Stellen suchen und sich bewerben. Was, glaube ich, man jedenfalls mitbringen muss, ist Agilität, bereit sein zu sagen, ich gehe nicht nur um die Jobbeschreibung, die ich jetzt habe, sondern wirklich open-minded zu sein. Was kann ich tun? Was bringe ich, um uns insgesamt nach vorzubringen? Und dann je nachdem, was die Jobqualifikation erfragt.
Man sieht ja auch an deinem Lebenslauf, das hat mit, man kann ja mal ganz was anderes gemacht haben, ja, und kann dann einfach einsteigen und kann wirklich da loslegen. Also das ist ja ganz, ganz spannend. Jetzt würde ich gerne von dir noch zum Abschluss auch hören, wo siehst du denn die Regularien, wo werden wir denn in der Zukunft sein? Weil mehr kann es ja nicht mehr geben, meiner Meinung nach persönlich. Ja, es kann ja nur noch, weiß ich nicht, differenzierter sein, ja, für die jeweiligen Branchen oder Zahlungsservices. Wo siehst du da die Zukunft von den Regularien?
Ich befürchte, mehr geht immer.
Wirklich?
Das ist durchaus etwas sein. Aber ich glaube, wir haben, und ich war in den letzten Wochen sehr viel auch in Europa unterwegs und habe schon gesehen, dass die Idee mehr Simplifikation, Bürokratieabbau jetzt durchaus ernst genommen wird. Was wird das heißen? Das eine große Thema ist noch mehr europäische Konvergenz. Mhm. Sprich, in vielen Fällen ist es so, dass die Komplexität nicht allein aus den europäischen Regulierungen kommt, sondern einfach auch aus den nationalen Regulierungen kommt. Und das ist natürlich etwas, wo man mehr auch sagen kann, naja, vielleicht müssen wir auf das eine oder andere Nationale tatsächlich verzichten, um weniger Regulierung zu haben. Das zweite Thema, was wir sicherlich sehen werden, ist mehr noch direkte europäische Beaufsichtigung, mehr direkte europäische anwendbare Rechtsakte und zum Schluss und gerade im Zahlungssektor noch mehr Verpflichtung, miteinander zu kooperieren. Das heißt, im Zahlungssektor etwas, was wir ja auch schon bei den verschiedenen PSD-Regulations gesehen haben, mit den Zahlungsinformationsdiensten, ist dieser Wunsch und die Idee, dass hier sehr viel an Daten vorhanden sind, dass hier sehr viel an Know-how in den Unternehmen vorhanden sind über einem selbst und der einfache Access zu diesem Know-how. Und das, glaube ich, wird über die Zahlungsdienstleister weitergehen zu anderen, es anderen ermöglichen könnte, innovative Dienstleistungen zu erbringen und so noch einmal Effizienz zu steigern. Das wird sicherlich eine sehr spannende Angelegenheit.
Jetzt, wenn wir uns das jetzt betrachten, und ich finde es ja sehr, sehr gut von dir zusammengefasst, wenn man heute als Player am Markt ist, würde das bedeuten dann, dass man noch zusätzliche Anforderungen erbringen muss, oder?
Das wird sich auch nicht ändern, weil wir haben inzwischen auch sehr viele Selbstläufer geschaffen. Mhm. ein Beispiel für mich, und das soll nicht negativ klingen, Geldwäscheprävention, dadurch, dass wir kriegen jetzt die AMLA, eine neue europäische Aufsichtsbehörde, natürlich haben die den Auftrag und die Idee, noch mehr Effizienz, aber auch noch mehr Regeln zu kreieren. Idealerweise fallen da vielleicht andere weg, aber so funktioniert Europa meistens nicht. Sprich, wir haben in vielen Bereichen Themen, wo man sagt, es wird mehr an Regulierungen geben, das am Ende des Tages auch eine Zentralisierung fördert. Ob man das möchte oder nicht, das ist eine politische Frage, auf die ich hier jetzt in dem Fall nicht eingehen möchte. Aber es ist ein klarer Weg zu sagen, es gibt ein Mehr an Themen, um uns in Europa noch einheitlicher, Stichwort Single Rule Book, zusammenzubringen.
Das wird ja auch den Standort stärken, wenn wir jetzt schon mal sagen in Europa, dass wir gemeinsam eine Stimme haben. Ja, das ist ja genau das, was die Wirtschaft auch eigentlich möchte. Und wie du ganz am Anfang auch gesagt hast, wegen lokalen Regularien, dass man da mehr vereinheitlicht und auch dementsprechend dann auch in mehreren Ländern tätig sein kann. Ich habe das ganz spannend gefunden mit dir. Ich würde jetzt gerne mit dir ein Payment Quiz machen. Das Payment Quiz, ich werde aber nicht so viele Fragen stellen wie sonst, weil ich glaube, das ist drei Fragen, die möchte ich unbedingt stellen. Welches Zahlungsmittel verwendest du?
Ich verwende die Bitpanda Card recht gerne.
Haben wir fast gedacht, nämlich. Wenn du heute grundsätzlich auf dem Markt siehst, jetzt aus deiner Brille heraus, ja, von Bitpanda, welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für die internationale Landschaft der Händler?
Aus meiner Sicht waren das ganz klar die Kreditkarten aus den letzten Jahrzehnten. Wenn man noch länger zurückgibt, gibt es verschiedene andere Modelle. Aber die Möglichkeit, dieses internationale Zahlen so einfach für die Kunden zu machen, hat auch eine richtige Änderung gebracht, wie ich reise, wie ich Dinge bezahle, wie ich auf Möglichkeiten eingehen kann. Und diese Schemes haben sie ja durchaus geschaffen, durch ihre Weltmarktbedeutung letzten Endes wirklich ein Verbindungsfaktor zu sein. Ich bin gespannt, ob Krypto-Assets und manche dieser Währungen da in Zukunft auch etwas noch mehr in diese Richtung gelingt. Ich glaube, da gibt es noch einiges an Optionen.
Aha, jetzt hast du mir die dritte Frage vorweggenommen, jetzt muss ich mir noch was überlegen. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, glaubst du, ich habe das immer so ein bisschen interessant gefunden, bei den E-Commerce-Händlern kann man mit Kreditkarte zahlen, mit verschiedensten anderen Zahlungsmitteln, aber mit Kryptowährungen momentan leider noch nicht. Ja. Glaubst du, dass das in der Zukunft sein wird? Ich meine, es gibt schon Händler, Entschuldigung, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Händler natürlich, die rechnen dann um in Fiat, Geld und so weiter, aber dass es so wirklich so in jedem Checkout-Prozess drinnen ist, glaubst du, wird das kommen?
Ich halte es für durchaus eine Möglichkeit, insbesondere wenn wir einige der Protokolle nehmen, die wirklich recht schnell agieren. Da gibt es auch verschiedene Projekte, die das noch stärker in Angriff nehmen. Wir sehen im Moment ja sehr stark Kryptoassets, die Asset-Seite im Fokus, Investitionsseite, aber der Zahlungssektor ist immer da und ist immer eine Bedeutung, insbesondere, glaube ich, in einem internationalen Vergleich, wo ich sage, ich kann damit weltweit connecten.
Das ist wirklich meine letzte Frage, weil das ist mir jetzt brennt meist auf der Zunge. Ja? Jetzt seid ihr in UK. Wo geht die Reise weiterhin? Das würde ich einfach jetzt gerne wissen, unabhängig vom Payment Quiz, weil jetzt interessiert es mich.
Die Reise geht hoffentlich noch weiter weg. Wir haben ja auch in Dubai schon bald einige Lizenzen und dann werden wir uns anschauen, was die nächsten spannenden Märkte für uns sind. Ich glaube, letzten Endes wollen wir weiter wachsen, werden wir weiter wachsen und die Tatsache, dass wir weltweit immer mehr Regularien sehen, wird gerade uns, die ja damit Experten sind, um damit umzugehen, auch helfen.
Also ich hoffe, dass du wieder zu uns in vielleicht einem Jahr oder so wieder zurückkommst für eine nächste Aufnahme. Ich bin dann nämlich schon ganz gespannt, was ihr da schon alles gemacht habt, weil wenn ich eurer Dynamik der Folge, glaube ich, seid ihr ja dann relativ schnell schon viel weiter, als wir jetzt vielleicht auch annehmen. Ne? Ich möchte mich zum Abschluss bei dir bedanken, dass du zu uns gekommen bist im Podcast. Möchtest du vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen Satz oder zwei Sätze direkt, also sozusagen, richten?
Zum einen vielen Dank für die Einladung und zum anderen, das Wichtigste, was wir tun können, ist, Innovation zu leben und auf Innovation positiv hinzuzugehen. Gehen wir weg von dem, was wir zu oft sehen, dieses, da ist etwas Neues, davor habe ich Angst. Denn das ist, was uns in Europa ins Hintertreffen führt. Aber wenn wir Innovation positiv angehen und sagen, wie können wir, dann haben wir eine wirklich positive Chance auch in Europa.
Jetzt kann ich gar nicht viel dazu sagen, weil die letzten Sätze waren aus meiner Sicht dermaßen tiefgründig, dass ich möchte jetzt nicht zerstören. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, nicht vergessen, empfehlen. Und in diesem Sinne, wann immer ihr den Podcast hört, entweder guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend und tschüss.